Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Zukunftshauptstadt Berlin steht über dem Koalitionsvertrag, auf den sich SPD, Grüne und Linke rund zwei Monate nach der Abgeordnetenhauswahl geeinigt haben. Vorgestellt hat das Papier mit dem ehrgeizigen Titel die designierte regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zusammen mit dem Spitzenpersonal der Partner Grüne und Linke. Und trotz manch inhaltlicher Probleme, die Atmosphäre zwischen den alten und neuen Koalitionären hat wohl gestimmt, wie RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel beobachtet hat.
Von intensiven Gesprächen, von Nachtsitzungen und Verlängerungen weiß der grüne Landesvorsitzende Werner Graf bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages zu berichten.
Diese intensiven Wochen waren aber auch davon gezeichnet, dass es gute Stimmung gab. Es gab nicht nur drei Geburtstage, die wir gefeiert haben, sondern auch viele Spaziergänge, die wir miteinander gemacht haben und dann bei den Geburtstagen auch die Geburtstagsständchen gesungen haben.
Für SPD, Linke und Grüne, die sich in den letzten Jahren gerne als streitbares Regierungsbündnis präsentiert haben, könnte die Neuauflage also auch ein Neuanfang sein. Zumal mit Franziska Giffey aller Voraussicht nach erstmals eine regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen wird. Die SPD-Landesvorsitzende beschreibt die zentrale Herausforderung der neuen alten Koalition so:
Für die soziale Stadt einzutreten, für die ökologische Stadt, für die vielfältige Stadt und auch für die wirtschaftsstarke Stadt. Denn es geht nur, wenn wir alle im Blick haben.
In besonderer Weise gemünzt ist das auf den angespannten Mietenmarkt in der Hauptstadt. Giffey verspricht ein Bündnis für bezahlbares Wohnen und kündigt an, dass die Koalition das Potenzial für 200.000 neue Wohnungen ausloten werde. Für die Linke betont deren Landeschefin Katina Schubert, dass dem erfolgreichen Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne Rechnung getragen werde.
Und deswegen sind wir froh, dass wir die Expertinnen und Expertenkommission verankern konnten. Und wir werden alles daran setzen, zu einer Umsetzung dieses Volksentscheids zu kommen.
Die Grünen werden im neuen Senat verantwortlich sein für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Ein Schwerpunkt der Investitionen werde in den kommenden Jahren genau hier bei der energetischen Gebäudesanierung und klimaschonender Mobilität liegen, so Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
Berlins Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Limits ist eine Gemeinschaftsaufgabe dieser neuen Regierung. Denn das wird der entscheidende Schritt nach vorne sein in den nächsten Jahren.
Als offenes Geheimnis gilt, dass Bettina Jarasch neue Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft werden soll. Alle anderen Personalien sind noch Verschlusssache. Klar ist, dass die Grünen die mächtige Finanzverwaltung übernehmen. Die Linke als kleinster Koalitionspartner muss die Stadtentwicklungsverwaltung an die SPD abgeben. Linken-Landeschefin Katina Schubert sagt dennoch:
Wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, wo ich jetzt mal sage, er trägt auch eine linke Handschrift.
Wichtig ist das, weil bei der Linken am Ende die Mitglieder darüber entscheiden, ob die rot-grün-rote Koalition zustande kommt. Bei SPD und Grünen sind es Parteitage. Wenn alle drei Partner den Koalitionsvertrag am Ende billigen, kann sich Franziska Giffey am 21. Dezember vom Abgeordnetenhaus zur regierenden Bürgermeisterin wählen lassen.
Und dann könnte sie schon als Regierungschefin Weihnachten feiern. Jan Menzel war das. Die Spitzen von SPD, Grünen und Linken sind also erstmal zufrieden mit ihrem Verhandlungsergebnis, aber sonst gibt es vor allem Kritik. Besonders bei der Wohnungspolitik konnten es die Koalitionsparteien niemandem wirklich recht machen, wie unser Reporter Jonas Pospisch berichtet.
Beim heiklen Thema Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen hat die Koalition die Entscheidung vertagt und will erstmal eine Expertenkommission prüfen lassen. Das handelt den Parteien sogar Kritik aus dem eigenen Lager ein. Lucia Schnell hat bei der letzten Bundestagswahl für die Linke in Neukölln kandidiert und ist unzufrieden.
Ich lehne den Koalitionsvertrag ab, weil er keine Umsetzung des Volksentscheids vorsieht, obwohl 1 Million Menschen in dieser Stadt für die Überführung der großen Immobilienkonzerne in die öffentliche Hand gestimmt haben.
Anders FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya. Er rechnet nicht damit, dass es zur Vergesellschaftung kommt. Seine Kritik: Durch das Aufschieben des Themas gäbe es nun eine lange Hängepartie für die Mieter und Unsicherheit für die Wirtschaft. CDU-Fraktionschef Kai Wegner kritisiert ganz grundsätzlich, dass die Koalitionäre einige Themen erstmal aufgeschoben haben.
Wir lesen sehr, sehr viele Kommissionen, die gegründet werden, sehr, sehr viele Prüfaufträge. Man hat jetzt über 2 Monate verhandelt und in vielen Streitfragen immer noch keine Einigung erzielt.
Klare Ansagen im Koalitionsvertrag hätte sich auch die Industrie- und Handelskammer bei der Modernisierung der Verwaltung gewünscht. Dafür enthalte das Papier richtige Akzente, um die Themen Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Sowohl Lob als auch Kritik gibt es ebenfalls von der AfD. Die Partei begrüßt zwei Projekte der Koalitionäre, die Lehrerverbeamtung und mehr Möglichkeiten für die Videoüberwachung. Von den Haushaltsplänen der Koalition ist AfD-Fraktionschefin Brinker jedoch gar nicht angetan.
Wenn ich lese, dass ganz, ganz viel Investitionen auch auf die landeseigenen Unternehmen übertragen werden soll, dass mehr Schulden auch aufgenommen werden sollen, dann ahnt und schwant mir Böses.
Jetzt müssen die Koalitionäre aber nicht die Opposition, sondern ihre eigenen Parteien überzeugen.
Reaktionen auf den Berliner Koalitionsvertrag gesammelt von RBB-Reporter Jonas Pospisch. Wegen der Corona-Pandemie gilt für die Berliner Schulen zwar eine Masken- und regelmäßige Testpflicht. Zu Hause bleiben dürfen Schülerinnen und Schüler aber weiter nicht. Anders in Brandenburg. Da wurde mit Beginn der neuen Woche die Präsenzpflicht ausgesetzt. Heißt, die Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Welche Auswirkungen es am ersten Tag der neuen Regelung gab, RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich vor und in einer Schule in Werder umgehört.
Außerhalb der Karl-von-Ossietzky-Schule sind die Meinungen eindeutig. Kinder gehören in die Schule. Zumindest solange es möglich ist.
Erstens brauchen sie die Klasse, sie brauchen ihre Mitschüler, sie brauchen einen Ansprechpartner.
Was sollen sie sonst lernen? Von zu Hause aus? Digital da, Laptop und sowas alles? Finde ich doof.
Im Moment würde ich noch schicken, ja, weil ich bin selbst im Handel tätig, ich kann nicht zu Hause bleiben.
Und in der Karl-von-Ossietzky-Schule sieht es ganz ähnlich aus. Nur sehr wenige Eltern nehmen das Angebot wahr, ihre Kinder zu Hause zu lassen. 6 Schülerinnen und Schüler sind für diese Woche abgemeldet, von insgesamt etwa 760. Schulleiterin Ines Lenius überrascht das nicht. Die Eltern wollen verbindlichen Unterricht, sagt sie.
Also das ist das, was ich an Feedback bekommen habe von Eltern, von vielen Eltern, die gesagt haben, lasst die Schulen um Gottes Willen offen. Und das ist ja jetzt auch so. Ich denke, es hat etwas mit den letzten Lockdown zu tun, mit den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben, Kinder allein zu Hause unterrichten zu müssen. Das ist eine Überforderung für alle, für die Kinder, für die Eltern und auch für die Lehrer.
Die neue Regelung, den Eltern die Entscheidung zu überlassen, begrüßt Ines Lenius. Damit komme man auch den Eltern entgegen, die Sorgen haben, ohne gleich die gesamte Schule dicht zu machen. Für die Kinder, die von der Schule abgemeldet sind, läuft das Lernen zu Hause allerdings komplett anders als im ersten Lockdown. Kein Distanzunterricht, keine Noten. Jeder bekommt am Montag Aufgaben, die er durcharbeiten muss. Kontrolliert wird nur sporadisch, also noch mehr eigene Verantwortung.
In Brandenburg ist die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt. Genutzt wird die Möglichkeit zumindest in Werder, aber kaum. Stefanie Brockhausen war das. Kein Kann, sondern ein Muss ist die 2G-Regel in den meisten Geschäften in Brandenburg und in Berlin. Soll heißen, wer nicht geimpft oder genesen ist, der kommt auch nicht rein. Ausgenommen sind nur Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte oder Apotheken, wie das Konzept in den vielen Läden und Einkaufszentren an der Schlossstraße in Berlin-Steglitz funktioniert hat. Dazu RBB-Reporter Hendrik Schröder.
Ein Schild vor der Tür. Achtung, hier herrscht die 2G-Regel. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit. Hinter der Tür dann eine Absperrung, meist eine Art Kordel. So sieht die Realität in den meisten der vielen Einzelhandelsgeschäfte in der Schlossstraße seit Samstag aus. An der Absperrung kontrollieren dann Mitarbeiter das Impfzertifikat, dann den Ausweis und wenn alles in Ordnung ist, dürfen die Kunden rein. Eine zeitaufwendige Prozedur, zusätzliche Arbeit für die Verkäuferin. Aber Regina, die in einem Schuhgeschäft arbeitet, nimmt es gelassen.
Nee, das ärgert mich nicht. Nee. Ist eben so, muss ich da durch. Wir können hier keinen extra abstellen und dann machen wir das gerne. Wir sind immer 3 Leute am Tag. Also es geht. Wird alles.
Die meisten der Kunden warten geduldig vor den Absperrungen, bis sie an der Reihe sind. Teils bilden sich doch längere Schlangen. Zähneknirschend akzeptieren die Kunden das. So wie Doris, die neuen 2G-Regeln richtig findet, aber doch darunter leidet.
Für mich ist es jetzt komplizierter, überall so locker rinzukommen. Ich muss zeigen, mein Ausweis, mein Impfpass. Für mich ist es doof.
Aber nicht alle Kundinnen nehmen die Einschränkungen so hin. Immer wieder gäbe es Diskussionen, sagt Julia, die in einem Einkaufszentrum in der Schlossstraße in einem Sportgeschäft arbeitet. Und das sei für sie, die am Eingang die Impfzertifikate kontrolliert, alles andere als angenehm.
Viele Leute haben leider kein Verständnis dafür, aber wir sehen uns ja leider gezwungen, das durchzuziehen. Wir machen das auch. Wir sind auch für jeden Kunden dankbar, der kommt.
Dass Verkäuferinnen wie Julia jetzt in solche Situationen kommen, dass sie flächendeckend Ausweise kontrollieren müssen, mit Kunden debattieren, das findet Björn Fromm, der Präsident vom Handelsverband Berlin-Brandenburg, nicht richtig.
Naja, es gibt Vorkommnisse, die uns natürlich gemeldet werden. Wir sind dort auch in engen Absprachen mit der Gewerkschaft, weil natürlich nun diese Hilfs-Sheriffs-Aufgabe auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun auftrifft. Und dort gibt es natürlich auch Kundinnen und Kunden, die nicht begeistert sind, das artikulieren, zum Teil mit heftigen Worten, zum Teil auch mit Handgreiflichkeiten.
Die Forderung vom Handelsverband ist, ja, 2G aufrechterhalten, aber Kontrollen nur noch stichprobenartig durch die Behörden, nicht mehr flächendeckend durch die Mitarbeiter der Läden. Das sei auf lange Sicht vom Personal einfach nicht zu stemmen. Völlig unklar sei zudem, welche Auswirkungen 2G auf den Umsatz der Geschäfte haben werde. Bisher beobachte man deutliche Einbußen, so der Handelsverband.
2G im Berliner Einzelhandel. RBB-Reporter Hendrik Schröder war in der Schlossstraße in Steglitz unterwegs. Großstadt ist Stress auch für Pflanzen. Von 100 Bäumen in Berlin weisen ganze 6 gar keine Schäden auf. Alle anderen sind krank oder anders angeschlagen. Früher war für solche Meldungen vor allem die Luftverschmutzung die wichtigste Ursache. Inzwischen ist es die Trockenheit. Was sonst noch im neuen Berliner Waldzustandsbericht steht, erklärt Inforadio-Reporterin Anna Hanke.
Umweltsenatorin Regine Günther von den Grünen warnt. Nur 6% der Bäume in den Berliner Wäldern gelten noch als gesund. Ein gutes Drittel der Bäume, vor allem Kiefern und Eichen, weisen laut Waldzustandsbericht deutliche Schäden auf. Weitere 60% leichte Schäden. Den Wäldern setzt vor allem die extreme Trockenheit in den Jahren 2018 bis 2020 zu. Dieses Jahr hat es zwar etwas mehr geregnet, aber die Niederschläge sind immer noch unter dem langjährigen Mittel. Zumindest ist die Zahl der Bäume, die absterben, gesunken. Darum sieht der Leiter der Berliner Forsten, Gunnar Heine, den aktuellen Waldzustandsbericht zwiespältig. Die positive Nachricht?
Die gute ist vielleicht die, es ist zum Glück nicht schlimmer geworden. Die negative leider aber eben auch nicht viel besser. Da, wo wir besonders viel sehr alte Bäume haben, denen geht es in der Regel sehr schlecht.
Bäume könnten sich nicht einfach wie Menschen die Jacke ausziehen, wenn es etwa zu heiß wird.
Das dauert einige Zeit, ehe ein Baum als langjähriges Lebewesen, meist mit Lebensaltern deutlich über 100, reagiert. Und deswegen sehen wir eben viele Entwicklungen im Wald erst verzögert. Deswegen wird es, ich wage die Prognose, auch in den nächsten Jahren nicht deutlich besser werden.
Die Berliner Forsten wollen deshalb mehr Mischwälder schaffen. 425.000 Laubbäume wurden im letzten Jahr gepflanzt. Da es im Frühjahr und Sommer relativ viel geregnet hat, sind diese Bäume auch gut angewachsen. Auch in diesem Herbst sollen noch einmal 450.000 Laubbäume gepflanzt werden. Berlin setzt dabei auf Bäume, die hier heimisch sind. Damit all die Bäume schön anwachsen, können die Berlinerinnen und Berliner auf viel Schnee im Winter hoffen. Das würde vielleicht auch so manchen Spaziergänger erfreuen.
Ist aber wohl ein eher vergeblicher Wunsch unserer Reporterin Anne Hanke. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.